ARD. Die gehen auch nicht auf ein erstes Date und sagen, ey, übrigens, wenn wir nicht fünfmal die Woche pimpern, dann müssen wir hier gar nicht erst weitermachen. Eva, ich könnte mich doch nicht entscheiden. Ich bin niemandem eine Rechtfertigung schuldig. Also auch nicht Leute, die zum Beispiel zum immer Bock und richtig viel Bock Club gehören.
Wir sind aufgewachsen in dieser total sexualisierten Umgebung eigentlich.
Ich habe diesen Cringe immer noch manchmal und denke so, worüber singt ihr da? Ich check's nicht.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Diese Folge zum Beispiel hat mich richtig nachdenklich gemacht darüber, welche Rolle Sex in meinem Leben und in unserer Gesellschaft spielt. Maria Popov hat über diese Frage noch viel mehr nachgedacht als ich. Sie hat ein ganzes Buch geschrieben. Vielleicht kennt ihr sie auch schon als Moderatorin des Funkkanals Auf Klo oder des Nachfolgeformats Das letzte Gespräch. Da führt sie mit großem Einfühlungsvermögen und scheinbar völlig ohne Scham Gespräche und erkundet Themen, die für andere ein Tabu sind oder zumindest mit vielen Fragen und Unsicherheiten verbunden. Es geht um Sexualität, Geschlecht, Körper und immer auch um Beziehungen. Bei all dieser Offenheit hat Maria aber eine Sache lange geheim gehalten, nämlich dass sie selbst asexuell ist, keinen Bock auf Sex hat. Bei Deutschland 3000 spricht sie jetzt sehr offen darüber, wie sie das erkannt und warum sie lange damit gestruggelt hat. Maria hat mir erklärt, weshalb Labels wie LGBTQI+ so wichtig sind und wie sie gleichzeitig so politisiert wurden, dass viele FeministInnen heute müde sind. Ich habe in dieser Folge nicht nur ein paar neue Vokabeln gelernt, sondern auch einige überraschende Thesen mitgenommen. Zum Beispiel, warum Sex-Positivity nicht immer so positiv ist und wieso offene Beziehungen vielleicht gar nicht so frei sind, wie es scheint. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Maria Popov.
Aber wir sind perfekt in der Zeit, 12.30 Uhr.
Toll, mein Gott.
Die pünktlichen Mäuse.
Wirklich? Kann's kaum glauben, das glaubt mir doch niemand.
Weil du sonst immer unpünktlich bist, oder wie?
Also auf jeden Fall bin ich nie diejenige, die vorher die eine halbe Stunde länger eingeplant hat. Nie, wirklich nie. Ja. Also ich bin schon auch eine pünktliche oder 10 Minuten später, 15 Minuten später, was ja aber sich in Deutschland schon so anfühlt, wie ich komme immer zu spät, 10 Minuten. Deswegen denke ich das von mir.
Und was wolltest du mir jetzt eben zeigen? Du hast eben gesagt, du wartest, bis die Aufnahme startet, weil du mir was zeigen wolltest.
Ja, weil eine Freundin hat zur Feier des, ich habe gerade mein allererstes langes Interview bei dir, hat mir keinen Bocknägel gemacht. Kannst du sehen?
Stark, ja. Warte, jetzt sie sind etwas unscharf, aber sie sind so blau, pink und weiß, ne? Also alles
ja,
in den Farben von deinem Buchcover.
Und sie machen so Geräusche, weißt du? Und also ich bin es ja gar nicht gewohnt, muss ich sagen, mit langen Nägeln, aber es sieht ganz toll aus und fühlt sich ganz feierlich an.
Und die Nägel, das Nägelmachen hast du, glaube ich, entdeckt jetzt im Zuge des Buchschreibens, oder? Dass du dir die eigentlich immer selber machst.
Spannend, dass du das damit verknüpfst. Ich glaube, das ist ein Zufall oder ein Tick vorher, weil ich schon bevor ich überhaupt mich mal damit beschäftigt habe, wäre jetzt die Zeit, ein Buch zu schreiben, habe ich einfach neue Hobbys gesucht. Was, finde ich, ein guter Weg ist, erstmal sich im Privaten damit zu beschäftigen. Ah, ich habe Zeit, was soll ich machen? Und dann habe ich angefangen, ja genau, das Nail-Design für mich zu entdecken. Und lange Nägel sind eine Seltenheit.
Ey, aber das finde ich ja stark, dass du so aktiv nach neuen Hobbys gesucht hast. Weil ich habe das auch in den letzten Monaten manchmal gehabt, dass ich gemerkt habe, ich habe gar keine Hobbys. Ich will mal wieder so eine regelmäßige Tätigkeit, die nicht mein Beruf ist, aber die mich trotzdem irgendwie ausmacht.
Total.
Was hast du noch so ausprobiert?
Surfen. Ich wollte unabsichtlich, aber ich glaube, ich habe mal eine neue Bekanntschaft gemacht und die hat ganz süß erzählt, als ich gefragt habe, was machst du so in deiner Freizeit? Und wir haben uns so über Hobbys unterhalten und sie hatte so eine lange Liste von Hobbys, die sie so aufzählen konnte. Da war ich so neidisch. Da dachte ich, ich will so eine Person sein, die, wenn sie gefragt wird, nicht sagt, ich treffe mich mit Freunden und einmal alle drei Monate gehe ich ins Kino. Das war halt vorher
so. Und ich lese
so
Bücher. So, ne? Ja, so ist nämlich bei mir auch. Aber das heißt... Also das heißt, du hast zwei Hobbys ausprobiert und sie waren sofort Volltreffer. Ne? Wir machen uns Surfen.
Ich liebe es, wirklich.
Und ab wann, weil bei Surfen ist ja so schwierig, ab wann darf man das denn als Hobby bezeichnen?
Also hey, mach schon, mich wenn man es nur einmal gemacht hat. Wie gemein. Ja, du hast recht. Nee, also nachdem ich das erste Mal auf einem Board stand, habe ich mich auch noch nicht getraut, das zu meinem Ding zu machen. Aber nachdem ich das zweite Mal so richtig mir eine Woche Zeit genommen habe, um einen ganzen Surfurlaub zu machen, da fand ich doch, das darf jetzt meine Personality sein. Ich werde jetzt so eine, die sagt, mein Hobby ist Surfen. Obwohl das nun mal auch nicht mein Lifestyle ist, dass ich jetzt irgendwie jeden Monat halt irgendwo hinreisen kann, wo es Wellen gibt.
Aber ich finde es schön, wenn wir jetzt direkt über deine Personality reden, Maria, weil, also wir kennen uns ja schon ganz lange, weil wir beide bei Funk angefangen haben oder das so wichtige Punkte für uns in unserer journalistischen Karriere waren. Ich bei Deutschland 3000 und du bei Auf Klo, das war ein YouTube-Kanal, der so eine Art Safe Space war, um über Sexualität, Beziehungen, Körperthemen zu sprechen. Und ich war immer krass beeindruckt davon, dass du so offen über, von Körperbehaarung bis Sextoys ausprobieren. Du konntest das alles so locker und offen rüberbringen und hast das so komplett, jegliches Thema komplett enttabuisiert, dass man einfach so einen leichten Zugang dazu gefunden hat.
Ganz ehrlich, heutzutage schäme ich mich sehr selten für meine Körperbehaarung, die ich sehr gerne auch mal lang wachsen lasse.
Kleiner Disclaimer, in diesem Video geht es um Sextoys und deren Funktionsweisen.
Leute, ich habe Post aus dem Sexshop bekommen. Sarah arbeitet nämlich dort und hat mir die Challenge gestellt. Ich muss Sextoys erraten, nämlich den Namen und die Funktion. Ich besitze selber so 2-3 zu Hause. Ich glaube, ich bin nicht die überkrasse Expertin, aber ich rede mit Freunden und Freundinnen super viel darüber. Und deswegen glaube ich, werde ich ziemlich viele kennen.
Was sagen wir denn zu dem Mythos G-Punkt?
Ich sag euch ganz ehrlich, ja, mein erster Berührungspunkt mit dem Thema Selbstbefriedigung, aka Masturbation, war, als ich so 14, 15 Jahre alt war und im Sportunterricht in der Umkleidekabine hat eine so damit rumgeprallt, dass sie meinte, ey, ich befriedige mich ja selbst und so. Und ich war so, what? Mädchen machen das? Bei Vulven funktioniert das? Was? Weil ich dachte, nur Jungs masturbieren. Und dann erst Jahre später habe ich erfahren, wie das geht und was sich für mich gut anfühlt und dass es für jeden Menschen unterschiedlich ist.
Und umso überraschter war ich, als du jetzt vor ein paar Monaten dein Buch angekündigt hast, in dem es darum geht, dass du asexuell bist.
Ja, ne? Ja.
Ja, ich war wirklich überrascht.
Ja.
Wie passt das zusammen?
Ja, und nicht nur das, sondern dass ich auch ganz explizit das erste Mal öffentlich erzählt habe, dass ich das auch noch geheim gehalten habe, sehr bewusst. Das ist ja kein Zufall, dass dich das überrascht, weil ich dafür gesorgt habe, dass das bitte nicht, also erstens, weil das eine private Info ist und ich schon immer, glaube ich, bei meiner Arbeit bei Auf Klo einen sehr persönlichen Zugang an Themen, an Porträts, an Menschen, an Interviews rangegangen bin und schon irgendwie mich getraut habe, auch aufzumachen, damit auch andere irgendwie sich trauen oder damit irgendwie da so eine schwesterliche Beziehung auch zu den Zuschauerinnen entsteht oder so. Aber ich habe das immer sehr kontrolliert gemacht und sehr klar auch mit Grenzen gearbeitet, dass nicht einfach, also wenn ich dann genau gefragt habe, irgendwie Menschen, die gesagt haben, oh, ich kenne dich eigentlich nur aus dem Internet, aber ich habe das Gefühl, wir kennen uns. Und wenn ich dann gefragt habe, was die Menschen von uns wissen, da war meistens gar nicht so viel unbedingt. Ich war schon oder bin auch immer noch ein Mensch, der gerne auch sich genau überlegt, wie viel von meiner Privatsphäre möchte ich teilen in der Öffentlichkeit, weil das so ja ganz schön vulnerabel auch sein kann. Und ich fand es eine wichtige Entscheidung, das für mich zu behalten, besonders im Zuge von meinem Queersein. Dass wenn ich irgendwie bei Auf Klo offen erzählt habe oder eben auch in Talkshows und Interviews, dass ich eine queere Frau bin, dass ich, wenn jemand mich fragt, was bedeutet das im Genauen, nicht auf jedes Detail deswegen eingehen muss. Aber dazu gehörte eben auch, dass ich mich auf jeden Fall geschämt habe. Vor 5 Jahren wäre mir das nicht möglich gewesen zu sagen, dahinter verbirgt sich nicht nur, dass ich in einer Beziehung mit einer Frau bin, sondern dahinter verbirgt sich eigentlich auch, dass ich asexuell bin. Und deswegen schon in meiner Jugend gemerkt habe, heterosexuell, das funktioniert alles gar nicht. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich das für mich herausgefunden habe. Aber damit an die Öffentlichkeit zu gehen, war eine schwierige Entscheidung, ja.
Und wie bist du dann zu der gekommen? Also am Ende ist sie ja jetzt, du hast sie quasi revidiert. Du hast dich ganz lange dagegen entschieden und jetzt doch dafür.
Ja, ich habe irgendwie gedacht, oh Mann, ich habe 8 Jahre auf Klo gemacht und so viel auch von dem Mut von Zuschauenden, von meinen ProtagonistInnen, die sich getraut haben und uns Vertrauen geschenkt haben in mich und die Redaktion und eine tolle Produktion, ihre eigenen Geschichten zu erzählen und habe immer sehr bewusst gefühlt, dass ich da so ein Teil irgendwie geheim klingt, so ein bisschen dramatisch, aber ich habe schon mir ganz bewusst eben gedacht, oh Mann, ich kenne nicht so viele asexuelle Menschen in der Öffentlichkeit. Und Leute, ich lese ja die Kommentare eben seit 10, 15 Jahren schon über das Thema, weil ich mich eben schon seit 10 Jahren selber so identifiziere oder wie man es nennen möchte. aber habe ja eben schon lange Zeit gefühlt, dass das könnte nicht gehen. Nee, da habe ich irgendwie Angst vor, das zu erzählen. Mhm. Und ich habe in meinem Berufsleben, aber auch in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, mutig zu sein und dass das entlohnt wird. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, nach so vielen Jahren ich habe von Kolleginnen ganz viel Unterstützung bekommen, irgendwie eine Selbstständige zu sein, die ein richtig tolles Berufsleben hat. Ich habe auch eben von Zuschauenden die ganz tolle Erfahrungen und Briefe immer bekommen, dass sie sich freuen, wie ich über solche Themen spreche, die für andere so schambehaftet sind. Und dann dachte ich so, oh, da juckt was. Es kann doch nicht sein, dass dieses eine Thema, das mich am meisten beschäftigt seit 10 Jahren, nicht das Lesbischsein, nicht... Doch, feministische Themen auch. Aber ich dachte immer bei dem einen Thema, Manu, der Schuh drückt, warum schreiben nicht andere darüber? Weil ich habe so lange immer gewartet, dachte so, irgendwann wird schon irgendwer darüber schreiben und reden und dann kann ich von denen lernen. Und das passierte nicht und das passierte nicht. Und irgendwann dachte ich, ich bin so weit und ich habe auch Zeit und traue mich, das zu machen, die Person zu sein. Und es gibt einige, aber in Deutschland noch sehr wenige. Und ich hoffe, ich kann das einfach mit anstoßen, nur eine von ganz vielen in 10 Jahren zu sein.
Lass uns vielleicht, weil wir da jetzt noch ausführlicher drüber sprechen wollen, einmal kurz definieren, was ist denn überhaupt Asexualität?
Asexualität ist eine sexuelle Orientierung, die bedeutet, dass Menschen kaum bis keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen haben. Asexualität bedeutet also nicht, ist keine Antwort auf die Frage, ob Menschen überhaupt Sex haben, ob sie in Beziehungen sind, welche Intimität sie sonst genießen, weil die Libido, also das eigene Lustempfinden und die sexuelle Anziehung sind zwei unterschiedliche Dinge. Und sexuelle Anziehung bedeutet also erstmal einfach nur, stehe ich auf jemanden, stelle ich mir vor, mit jemandem ins Bett zu steigen und so weiter und so fort. Und bei asexuellen Menschen passiert das kaum bis gar nicht.
Aber das heißt, eine asexuelle Person masturbiert im Zweifel genauso oft wie alle anderen. Sie hat nur vermeintlich weniger Sex oder zumindest weniger Bock auf Sex.
Ja, genau, ja.
Und woran hast du gemerkt, dass du asexuell bist?
Ich bin mal so auf die Suche gegangen, auch im Schreibprozess und habe so mir alte Tagebücher von mir durchgelesen und mich nochmal so hineinversetzt. Und in meinem Teenageralter war ich einer der Einzigen, die... Ich nenne das so Spätzünderin war. Mhm. Ich bin spät gezündet. Was heißt das? Ich hatte nie Interesse, in eine Beziehung zu treten mit jemandem. Ich hatte immer mal so Crushes auf Jungs. Manchmal mehr einfach nur, um meinen Cousinen in Bulgarien was erzählen zu können, weil die fragen jedes Jahr und dann muss ich liefern. Und manchmal wirklich, weil da Schmetterlinge im Bauch waren, wenn ich neben dem Bus gefahren bin oder so. Und ab dem Zeitpunkt immer, wo irgendwie so eine kleine Klunscherei nach der Party oder so zu mehr werden hätte können, hat bei mir so alles zugemacht. Und ich habe nie ganz verstanden, warum irgendwie. Und das hat einige Jahre gedauert und sicherlich auch damit zu tun gehabt, dass es mir ganz schwer fiel, in den 2000ern zu verstehen, dass nicht nur Jungs mein einziges romantisches Interesse sein müssten. Ne? Das hat so ein paar Jahre und mehr Vorbilder gebraucht, bis ich das für mich herausgefunden habe, dass ich mich auch in Frauen verlieben kann und dann sogar richtig, richtig heftig. Aber das hat eben auch gedauert, erstmal zu verstehen, ach Mann, sogar wenn ich mich in Frauen verliebe, dann ist das nicht das Sexual Awakening, das mir verkauft wird, dass irgendwann das passiert. Also ne, ich habe immer gedacht, ich bin eine Spätzünderin, aber damit meinte ich als Teenager zum Beispiel, auch noch als 18-Jährige, das heißt, ich werde noch zünden. Und wenn ich zünde, dann zündet dieses Feuer und dann explodiert alles und dann werde ich irgendwie zur Blume oder zum Schmetterling oder irgendwas Komisches habe ich mir vorgestellt, was dann ominös passiert, wenn man zündet, wenn man das erste Mal Sex hat, wenn man überhaupt irgendwie dieses Bedürfnis dazu empfindet. Ich dachte, ich müsste erwachsen werden noch. Und als ich verstanden habe, nee, es gibt auch Menschen, die das gar nicht so sehr zu ihrer Priorität im Leben sehen. Und um ganz ehrlich zu sein, mir waren auch Labels nie so wichtig. Aber ich habe einfach nur gecheckt, da gibt es ein Wort. Ne? Und manche Menschen denken ja dann auch so, oh Mann, brauchen wir jetzt so neue Wörter und wieso ist dieses LGBTQIA so lang, weil sie da selber vielleicht ein bisschen überfordert sind. Und das kann ich verstehen. Ich war auch wirklich überfordert, aber vor allen Dingen hat es mich einfach gefreut, weil ich dachte, ich bin nicht krank. Das ist keine sexuelle Störung. Das darf eine selbstbestimmte Lebensweise sein, eine Identität, eben eine Art zu lieben oder Intimität zu empfinden, die absolut so okay ist und nicht verändert werden muss. Und wow, als ich das verstanden habe, war ich so, ach krass, okay, alles klar. Wie das dann in Beziehungen funktioniert, das war nochmal ein anderes Thema. Aber für mich innen drin habe ich gemerkt, ich bin nicht falsch. Und das war ganz, ganz toll.
Als ich jetzt dein Buch gelesen habe, so habe ich gedacht, boah, wenn es mir so ginge, und ich glaube, ich habe mich auch immer als eine Spätzünderin empfunden. Vielleicht haben auch ganz viele Leute so einzelne Aspekte in ihrem Leben, ne, wo sie das Gefühl haben, boah, alle anderen sind schon weiter.
Ja.
Warum kriege ich das nicht hin? Oder auch, warum traue ich mich das noch nicht? Also ich habe mir vorgestellt, dass man sich ja vielleicht auch eine Zeit lang fragt, bin ich nur noch nicht bereit dafür? Ist das hier gerade ein Selbstschutz, dass, wenn es nach Knutschen zu mehr kommen könnte, man so abblockt?
Mhm. Und also war das dann so? Gab es einen Moment, wo du dachtest, ja, stimmt, gut, dass ich gewartet habe, weil jetzt traue ich mich halt auch anders? Oder stimmte das gar nicht?
Ich denke schon in manchen Sachen, Mensch, warum hast du dich das nicht früher getraut? Aber ich habe halt länger gebraucht. So, ne? Und gleichzeitig, du siehst den Begriff Spätzünderin ja schon auch kritisch, hast du beschrieben.
Ja, ich habe auch Literatur gelesen von zum Beispiel der Autorin Sharonda J. Brown. Und sie ist eine asexuelle Autorin und sagt, sie findet den Begriff auf Englisch Late Bloomers ganz schlimm, weil der von oben herab sagt, du bist einfach noch nicht geblüht, du bist einfach noch nicht gezündet. Und sie sieht den eher kritisch. Und da habe ich mich auch gefragt, finde ich das Spätzünderin-Dasein, sage ich das beschämt oder sage ich das stolz? Und ist das nicht eigentlich komisch, weil ich ja von mir überzeugt bin, da kam kein großes Zünden, da kam kein Feuerwerk und das ist voll okay. Ne? Aber ich sage das, weil ich eben als Teenager fand ich das eher entlastend, zu sagen, ach, ich bin Spätzünderin, das kommt alles schon noch. Und ich habe mir trotzdem ultra viel Stress gemacht und hatte richtig viel Druck. Aber manchmal dachte ich auch einfach, ach, es gibt auch die, die sagen halt mit 30 auch noch, ich hatte noch keine Beziehung und das gibt's. Und das heißt nicht, dass die Traumata hatten oder dass sie das erklären müssten oder so, ne? Aber trotzdem finde ich es spannend, eben da zu gucken, wer sagt eigentlich über Menschen, ah, die ist eine Spätzünderin und was heißt das dann eigentlich?
Ich fand auch spannend, dass du deine Frauenärztin drauf angesprochen hast und die, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt mit Asexualität so vertraut war, sondern die hat dir erstmal ganz andere Sachen geraten.
Ja, ich war bei der Frauenärztin, weil ich gesagt habe, ich habe zwei Sachen im Leben, die stressen mich ganz doll und die will ich abklären lassen. Ich war so 19 oder 20, glaube ich. Und ich bin da hingegangen, habe gesagt, zwei Dinge in meinem Leben machen mich anders als andere und ich schäme mich ganz doll. Ich traue mich jetzt mal, ihr das zu sagen. Erstens, ich hatte noch keinen Freund und ich hatte noch keinen Sex. Und zweitens, ich habe mehr Körperbehaarung als meine Freundinnen und das stresst mich unglaublich. Und beides muss doch irgendeinen Grund haben. Das muss man doch irgendwie, boah, es klingt so traurig, aber ich dachte, das muss man doch irgendwie bekämpfen können, das muss man doch gerade bügeln können. Und die Frauenärztin, ich glaube, ich war so 5 Minuten bei der drin, die hat einmal auf mein Geburtsdatum geguckt, auf meiner Krankenkassenkarte, hat gesagt 1993, wow, ja, okay, das ist wirklich spät. Und dann hat sie mir die Pille verschrieben, weil sie dachte, das könnte die Lösung sein. Und sie hat keine Schuld, weil in der Medizin wird mittlerweile zwischen Asexualität und sexuellen Funktionsstörungen unterschieden. Aber das kriegen die wenigsten in der Uni, erst recht nicht diese ich grüße sie hier ganz lieb, wenn sie deinen Podcast hört, diese 40-jährige damals Gynäkologin. Ne? Deswegen, sie konnte da nicht unterscheiden und hatte auch vermutlich nicht die Zeit, mich zu fragen, ist das wirklich ein Problem? Es ist keins. Es ist für mich kein Problem und ich brauchte dafür keine hormonelle Therapie. Und die hat natürlich auch nichts gebracht.
Also sie dachte, sie kickt deine Libido und deinen Haarwuchs nochmal in die andere Richtung, indem sie dir die Pille verschreibt.
Ja, weil also später nochmal irgendwann beim Hausarzt habe ich mal irgendwie so einen Bluttest gemacht oder so wegen irgendwas anderem. Und dann haben die so gesagt, ja, sie haben schon mehr Testosteron im Blut. Und da dachte ich so, ja, das sehe ich, weil mein Daumen ist behaart. Da muss ja das Testosteron der Grund sein. Aber dann dachte ich auch so, hey, warte, diese Frauenärztin wollte eigentlich mit Östrogen irgendwas, naja, wie auch immer. Ja, es ist leider ein Mythos, der sich auch in der Medizin hält. Und ich lache jetzt so darüber, ne? Aber eigentlich ist das was ganz schön Schlimmes und auch eine Art und Weise, wie asexuelle Menschen ganz schlimm pathologisiert werden. Und die britische Regierung zum Beispiel macht regelmäßig Umfragen und 2018 hat sie die LGBT-Umfrage rausgebracht, wo rauskommt, dass asexuelle Menschen zu einer 10% höheren Wahrscheinlichkeit als andere sexuelle Orientierungen Konversionstherapie angeboten bekommen oder in Erwägung ziehen.
Bei sogenannten Konversionstherapien geht es darum, die sexuelle Orientierung oder die selbstempfundene geschlechtliche Identität einer Person gezielt zu verändern oder zu unterdrücken. In Deutschland gibt es tatsächlich Organisationen, die davon überzeugt sind, nicht heterosexuelle Orientierung oder abweichende Geschlechtsidentitäten wie Transgeschlechtlichkeit seien eine Krankheit und behandlungsbedürftig. Die Weltgesundheitsorganisation sagt allerdings klar, dass Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit keine Krankheiten sind und dass keine Indikation für eine Therapie besteht. Der Weltärztebund hat 2013 Konversionstherapien als Menschenrechtsverletzung verurteilt. Seit 2020 gibt es in Deutschland auch ein Gesetz, das die Behandlung für Minderjährige verbietet und auch für Volljährige, die nicht richtig aufgeklärt worden sind.
Und da kriege ich Gänsehaut, weil das bedeutet, dass sie entweder selbst oder von anderen unter Druck gesetzt werden, das zu ändern. Irgendwie therapeutisch oder eben medizinisch und so. Und das ja, klingt halt total nach 50er, 60ern. War auch damals so, aber ist halt immer noch ein Thema. Und das ist total traurig.
Und was würdest du sagen, also vielleicht hört uns jemand zu, der jetzt gerade schon denkt, oh, das könnte bei mir auch der Fall sein. Was hat dir geholfen, zu so einem, also genau nicht da zu landen, wo einen das so verzweifeln lässt und wo man sich so hinterfragt, sondern jetzt so proud sagen zu können, ja, das bin ich und es gibt einen Namen dafür. Also das fand ich gerade auch total interessant zu hören, dass du sagst, manche Leute beschweren sich, dass hier alles gelabelt wird, aber dir hat genau dieses Wort so geholfen. Ja. Was wäre so deine Botschaft an jemanden, der das vielleicht gerade merkt und da so ein bisschen Halt sucht?
Ja, da so Druck rauszunehmen, glaube ich. Also erstmal einfach nur zu hören, du bist damit nicht alleine. Also asexuell labeln sich 1% der Gesellschaft. Und das sind Rothaarige zum Beispiel. Rothaarige in unserer Gesellschaft. Hallo Eva, ihr seid auch 1%. Und asexuelle Menschen, die sich so labeln, ne, sind auch 1%. Und ich bin mir ganz sicher, dass eben der Kein-Bock-Club eigentlich viel mehr sind als die Menschen, die sich asexuell labeln, sondern dass sich darunter ganz viele Menschen versammeln, die einfach irgendwie merken, ey krass, das ist voll schambehaftet und ich habe das Gefühl, ich kann nicht mitziehen in diesem Leistungsdruck oder in diesem Wunsch, performen zu können. Meine Freundinnen erzählen Stories nach dem Wochenende im Club und ich denke mir so, oder boah, nee, oder vielleicht auch mit einer Neugier, aber zu denken, so war in meinem Leben nicht so. Also erstmal einfach die Botschaft, egal ob du zu dieser 1% gehörst oder zu dem großen Club, der einfach nur relaten kann, egal wie man das nennt, du bist damit nicht alleine und es macht dich nicht krank. Und zum Beispiel gerade jungen Menschen, ne, als ich noch Teenager war, ich hätte gerne einfach viel öfter gehört, du wirst es schon alles noch herausfinden. Und das muss man nicht mit 13 und das muss man nicht mit 18 und auch mit 30 muss man noch nicht die Weisheit mit den Löffeln gegessen haben. Sagt man das so? Man muss es noch nicht alles gecheckt haben. Das kommt schon noch irgendwie. Und ich finde älter werden zum Beispiel ganz, ganz toll. Ich lerne irgendwie jedes Jahr irgendwas Neues dazu und bin jetzt schon ganz anders drauf als vor 10 Jahren, als ich das erste Mal mit dem Label asexuell in Berührung gekommen bin. So.
Wie geht's dir denn heute damit, wo du jetzt so ganz klar sagen kannst, du identifizierst dich so, das sind deine Bedürfnisse oder eben auch nicht deine Bedürfnisse beim Dating? Hast du das Gefühl, das dann auch immer direkt mitteilen zu müssen? Weil ja die allermeisten Menschen nicht asexuell sind, sondern die haben ein Bedürfnis nach Sex und nach dieser Art von Nähe.
Ja, das hat sich verändert tatsächlich im Leben. Also früher, besonders als ich noch nicht dieses Buch geschrieben habe, weil während ich das geschrieben habe, habe ich auch gedatet. Und da dachte ich so, naja, was soll ich denen erzählen, was mein Job gerade ist oder was ich mache? Ich schreibe ein Buch und dann fragen Leute natürlich, was für ein Buch? Und dann sage ich so, ja, über sexuelle Unlust und über Asexualität und andere Themen. So. Früher habe ich viel seltener darüber geredet. Vor allen Dingen aber halt leider, weil ich mich dafür geschämt habe und weil ich dachte, ja, dann rennen sie bestimmt alle. Und Überraschung, nee, das ist gar nicht so. Also als ich dann mal angefangen habe, darüber zu sprechen, habe ich erstmal gemerkt, ah, ganz viele Leute wissen einfach nicht, was das ist und fragen dann halt irgendwie nach. Vielleicht googeln sie auch einfach nochmal alleine und das ist voll schön. Und mittlerweile, besonders eben durch diese Recherche und durch dieses Schreiben, habe ich auch gemerkt, ich bin niemandem eine Rechtfertigung schuldig. Also auch nicht Leute, die zum Beispiel zum immer Bock und richtig viel Bock Club gehören. Die gehen auch nicht auf ein erstes Date und sagen, ey, übrigens, wenn wir nicht 5-mal die Woche pimpern, dann müssen wir hier gar nicht erst weitermachen. Aber von asexuellen Menschen oder von Leuten, die wenig Bock haben, wird das halt erwartet, ne? Dass die zum ersten Date gehen und das bitte schon mal wie ein polizeiliches Führungszeugnis schon mal offenlegen.
Oder so ein Disclaimer.
Ja, als müsste man Leute davor warnen oder so. Und ich denke mir so, nee, also mir hat das Label total viel Freiheit gegeben und auch meinen Beziehungen die Möglichkeit zu geben, das zu verstehen. Ganz viele Leute würden kein Label wie asexuell für sich benutzen, aber eigentlich sich damit identifizieren. Und da entstehen oft so Momente auch ja, der Unsicherheit, auch bei PartnerInnen, ne? Wenn es zu diesen Momenten kommt, wo eben eine Person, und das ist in allen Beziehungen so, das ist ein Ungleichgewicht geben kann, das auch vielleicht mal phasenweise ist oder wie auch immer. Wenn eine Person dann sagt, ah Schatz, heute habe ich halt keinen Bock, das kann schon mal echt verletzend sein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute das toll finden, wenn ich das ein bisschen erklären kann, dass ich sagen kann, übrigens, das ist nicht, weil irgendwie du heute die Frisur anders trägst oder das ist nicht, weil ich dich jetzt irgendwie doof finde und nächste Woche mich trennen will oder das ist nicht was auch immer und das ist auch nicht weird oder krank oder sonst was, sondern mich interessiert es einfach nicht so doll. So wie mich andere Sachen, die man zu zweit machen kann, auch nicht so krass interessieren. Aber ich mache es halt trotzdem. Ist schon okay. Ich gehe auch für Partner, für meine Freundin zum Beispiel, gehe ich auch wandern. Ich fand es auch schön. Aber ich gehe jetzt nicht alleine wandern. Ich muss nicht unbedingt wandern gehen. Ich werde mich nicht beschweren, wenn wir 3 Monate nicht wandern waren. So. Und so ein bisschen ähnlich ist das für mich auch. Ja.
Und wie, also ich stelle mir jetzt gerade vor, dass es dann ja vermeintlich viel einfacher wäre, eine Beziehung zu gestalten zwischen 2 asexuellen Personen. Wie macht man das, wenn es nur eine Person ist?
Ich glaube, hinter der Frage steckt so ein bisschen ein Mythos, dass ich glaube, viele Leute drehen sich darum, dass man sexuell kompatibel sein müsste in Beziehungen. Aber wenn sie sich selber mal richtig ehrlich eingestehen, checken sie das auch nicht ab bei den ersten Dates. Hey, wie oft eigentlich, oder also manche machen das, wie oft ist für dich eigentlich normal und so. Aber die meisten, die rennen in eine Beziehung rein, dann finden sie es irgendwann heraus oder so, ne? Und ich denke, das ist eine Fehlannahme zu denken, dass nur sexuelle Kompatibilität wichtig oder das Wichtigste sei. So, es gibt so viele, es gibt bestimmt hunderte Sachen, die mir persönlich bei der Partnerinnensuche wichtig sind. So, und Sex ist zum Beispiel auch ein Thema davon, wo ich auch Interesse habe, das irgendwann mal anzusprechen und so darüber zu reden. Ganz viele andere Dinge aber auch so. Wird sie mir Stress machen, wenn ich das Geschirr nicht direkt abgespült habe nach dem Essen? Kann so ein Riesenstreitpunkt sein, ne? Wo Leute sagen, das muss passen, weil wenn wir eines Tages zusammenziehen und die alte Maria, die spült nicht nach dem Essen, das nervt mich so sehr, da können wir es eigentlich direkt lassen, ne? Und ich glaube halt, daran sieht man so ein bisschen, es gibt verschiedene Sachen und natürlich Sex ist was super Intimes. Die meisten teilen das nur mit sehr wenigen Personen und wenn, dann auch nur mit einer gleichzeitig, wenn sie in einer festen Beziehung sind, ne? Und das stimmt, aber zum Beispiel sowas wie eine Wohnung teilen, tun viele auch nur zum Beispiel in einer Partnerbeziehung. Und da, ja, auch wieder, tragen sie auch nicht wie so ein Führungszeugnis mit sich und machen so eine Checkliste am Anfang. Deswegen, ich für mich persönlich zumindest kann sagen, ich kann mit einer asexuellen Person genauso viel nicht matchen, was Wünsche, Bedürfnisse, auch körperliche Bedürfnisse angeht, wie mit einer allosexuellen Person. Das ist das Wort für nicht asexuell. Und da habe ich in meinem Leben die Erfahrung gemacht, das spielt für mich eine nicht so große Rolle. Und ich fordere da eher eben Leute, die ich date, heraus, dass sie da auch selber mit mir auf diese Reise gehen müssen, weil das eben in meinem Leben, ja, eine sehr große, Sex spielt eine sehr große Rolle. Ich rede viel darüber, ich möchte nicht in Beziehungen landen, wo ich zum Beispiel unter Druck gesetzt werde oder so. Und das sind meistens Fragen, die eigentlich alle Leute beschäftigen, die mich da beschäftigen.
Ich will auch noch mal ergänzen, als jemand, die das Buch schon gelesen hat, für die Leute, die dich jetzt gerade nur zum ersten Mal darüber sprechen hören, dass das ja nicht bedeutet, dass du jeglicher körperlichen Nähe aus dem Weg gehst. Ne? Du suchst das schon auch. Es gibt das auch in deinem Leben, nur eben in einer anderen Form.
Ja, oder ich denke anders darüber. Asexuelle Menschen können von Sex total abgeneigt oder angeekelt sein und andere finden es schön, haben Spaß daran oder genießen das manchmal oder so. Und so über die Details meines Sexlebens spreche ich nicht öffentlich. Und wenn man mein komplettes Buch liest, dann kann man es, glaube ich, so ein bisschen erahnen. Aber was ich eher spannender finde, ist auch darüber zu sprechen, dass asexuelle Menschen, die angeben, und ich glaube, bei mir hört man es auch ein bisschen raus, ne, ich spreche da offen drüber, ich hatte schon Sex im Leben und ich habe das Gefühl oder merke das auch in der Vergangenheit durch die mediale Berichterstattung und wie asexuelle Menschen wahrgenommen werden in unserer Gesellschaft, dass man ihnen glaubt, und dass man ihnen anders zuhört, wenn sie sagen, ich hatte schon mal Sex oder ich bin Sex nicht komplett abgeneigt. Und wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, ich hatte es noch nie oder ich finde es richtig weird oder sogar eklig, dann hat das direkt eine Note für viele Menschen von, das müsste pathologisiert werden, also ne, als Krankheit eingestuft werden oder so. Das finde ich schon, ja, das beschäftigt mich selber, wie ich wohl darüber sprechen werde in Zukunft.
Ja, und das, was du gerade beschreibst, ist ja auch wirklich bezeichnend oder macht mich jetzt auch ganz nachdenklich darüber, was wir alles für so Grundannahmen haben über Sex und darüber, welche Rolle Sex spielen sollte und was er, wie das in der Popkultur und was das auch über gesellschaftliche Verhältnisse aussagt. Eine Sache, die in deinem Buch sehr deutlich wird, weil du immer wieder Sachen davon Beispiele zitierst, sind Songtexte aus unserer Jugend. Wir sind beide ja Anfang der 90er geboren, das heißt unsere Jugend in den Nullerjahren. Und das sind Lyrics, die ich sofort auch wieder im Ohr hatte, die kenne ich irgendwie von der Bravo-Hits oder weil sie damals im Radio hoch und runter liefen. Und mir ist jetzt erst beim Lesen bewusst geworden, wie sexuell diese Songtexte waren.
Ja, ja, und jetzt schreit die Gesellschaft auf über Künstlerinnen wie Icky Mel oder so, ne? Und dabei denke ich mir so, Leute, also die ganzen Millennials, aber auch alle anderen Generationen werden es kennen. Ihr erinnert euch doch an die Songtexte, die wir gehört haben. Viele Jahre bevor wir, und davon gehe ich aus, viele Menschen, weit bevor sie ihre erste so sexuelle Exploration begonnen haben, ne? Und ich finde diese Songtexte ganz toll, weil sie sind Banger, aber sie sind cringe. Ich finde sie toll, aber gleichzeitig erinnern sich alle an diese Zeiten, wo jetzt, wenn wir darüber nachdenken, dass wir das laut mitgesungen haben, obwohl wir überhaupt nicht verstanden haben, was bedeutet I'm a genie in a bottle, you can rub me the right way.
Ihr merkt schon wieder, ich lasse ja wirklich keine Möglichkeit aus, um euch einen Ohrwurm zu verpassen. Oder auch zwei. Denn es war ja nicht nur Christina Aguilera, sondern zum Beispiel auch dieser Hit hier von Genuine. Der hat schon eine sexy Melodie. Aber Maria schreibt in ihrem Buch, dass man sich als Teenager durchaus fragen kann, was es hier mit dem Ponyreiten auf sich hat.
So, wir haben das einfach mitgesungen, aber eigentlich wussten wir nicht, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, alle können da relaten und ich habe diesen Cringe halt immer noch. Ich gucke Filme oder höre Songs, wo Leute krass irgendwie sexy sind und ey, good for them. So, die fühlen sich da richtig nice oder weiß ich nicht. Und ich genieße es auch immer noch mit zu rappen oder mitzusingen. Und gleichzeitig denke ich aber, ich habe diesen Cringe immer noch manchmal und denk so, worüber singt ihr da? Ich check's nicht. Was ist diese Sprache, diese Welt, die andere so unglaublich wichtig für sich finden und ich sie ein bisschen überbewertet?
Und ich finde, also wenn ich dir jetzt auch gerade so zuhöre, wir sind aufgewachsen in dieser total sexualisierten Umgebung eigentlich, ne? Die Songs waren so, die Werbung waren so, die Stars wurden mit bauchfrei und geölten Körpern, wenn ich so an Christina Aguilera oder Britney Spears oder sowas denke, alles um uns rum wurde so inszeniert und gleichzeitig saßen wir zu Hause in unseren Kinderzimmern mit so vielen Fragen und Unsicherheiten. Es gibt in deinem Buch eine Stelle, die habe ich auch sehr gefühlt, da listest du ein paar von diesen Fragen und du schreibst, was bedeutet es, eine Frau zu werden? Wieso stehen alle auf Jendrik, aber ich nicht? Was meinen meine Freundinnen mit dem Kribbeln da unten beim Knutschen? Muss ich jetzt die Pille nehmen und wenn ja, wofür? Und du schreibst, das und vieles mehr wollte ich fragen, aber ich tat es nicht. Alles, was mit Gefühlen und Unsicherheiten zu tun hatte, war zu Hause nicht so gut aufgehoben. Wo bist du hin mit diesen Fragen, wenn die Eltern oder das Zuhause nicht der richtige Ort dafür waren?
Und dabei war das auch zum Beispiel nur ein Bauchgefühl. Ne? Ich habe ganz tolle Eltern, aber ich habe da nicht das Gefühl gehabt, dass das der Ort ist, wo ich eben meine tiefsten Fragen und Geheimnisse oder eben auch Gedanken teilen konnte, meine Sorgen.
Und was glaubst du, wovor hattest du Angst?
Das ist eine gute Frage. Vermutlich konnte ich das selbst einfach gar nicht in Worte fassen, was ich da gefühlt habe, wovor ich Angst hatte, was ich mir gewünscht habe. Ich wollte unbedingt normal sein und dazugehören. Mir waren immer Freundinnen ganz wichtig. Ich habe meine komplette Freizeit, meine Wochenenden bei Freundinnen zu Hause verbracht. Eine meiner besten Freundinnen hatte 6 Geschwister und ich war einfach immer die 7., die war mit dabei. So, war egal, wie viele Kinder in dem Hochbett schlafen, ich war einfach mit da. So. Und mir war immer Gemeinschaft ganz, ganz wichtig. Und es gab ein paar Orte, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann irgendwie so sein. Ich habe Theater gespielt. Ich hatte eine ganz tolle Theaterleiterin, die mich da unterstützt hat, dass ich mich zeigen soll und dass ich ein Talent hätte und mich da irgendwie total gefördert hat. Ich habe eine ganz enge Beziehung zu meiner bulgarischen Familie gehabt und meine Sommer haben mir dort so viel bedeutet. Ich wurde da mit offenen Armen empfangen, mit kreischenden Kindern, die die Straße runterlaufen und hatte 2 Cousinen, die so waren für mich wie Schwestern. Und eine von denen zum Beispiel eine ältere, da hatte ich immer das Gefühl, oh, wenn die irgendwie von ihren Jungsgeschichten erzählt, denke ich so, ja, vielleicht kommt das irgendwann, vielleicht aber auch nicht oder so. Da konnte ich mich so ein bisschen austauschen, vielleicht auch, weil es ein bisschen Abstand war zu meinem Elternhaus, wo ich eben doch, wie vermutlich jede zweite Pubertierende, auch viel Stress hatte, irgendwie viel Streit, viel Druck, irgendwie mit guten Noten nach Hause zu kommen, was ich niemals geschafft habe. Und überall, wo ich ein bisschen Distanz zu diesem ganzen Druck hatte, konnte ich so Fragen loswerden. Aber es war irgendwie schwer und ich habe die Mädchenzeitschrift und die Bravo gelesen und noch andere Zeitschriften und irgendwann kam dann Gott sei Dank das Internet dazu, wo ich dann Platz finden konnte für diese Fragen.
Wo man einfach mal was in eine Suchmaske eingeben konnte.
Ja, ne? Anstatt darauf
zu warten, dass Dr. Sommer deine Frage behandelt.
Genau.
Ja. Du hast eben schon mehrmals das Wort Scham erwähnt. Warum sind es gerade Frauen und junge Mädchen, die so viel mehr Scham empfinden als junge Männer? Und wie findet das in unser Aufwachsen und in unser Leben?
Ja, genau könnte ich das jetzt an Zahlen auch nicht festmachen, ob das jetzt unbedingt mehr als Jungs ist oder nicht. Ich glaube auch Männer und junge Männer und Jungs erleben auch unglaublich viel Scham im Leben oder ein enges Korsett, wie sie zu sein haben. Ich glaube bei Frauen, gerade in Bezug auf ihre Sexualität, ist es sehr, sehr schambehaftet. Entweder ist man zu viel oder zu wenig. Entweder ist man so im Sinne des, man nennt das Madonna-Huren-Komplex, die Madonna, die feine, zarte, die irgendwie Beziehungsmaterial ist. Die unbefleckte, reine und ordentliche, oder man ist die Hure, die irgendwie schon rumgelaufen ist und irgendwie zu viel erlebt hat und was auch immer. Und dieser Korridor für weibliche Sexualität ist unglaublich schmal und es ist bewiesen, dass es für Frauen ganz schwer ist, dort dann ihre eigene Sexualität überhaupt zu finden, weil sie eben doch vom Mann abhängig gemacht wird. Eine Autorin, Sandra Konrad zum Beispiel, hat das Buch geschrieben, das beherrschte Geschlecht, das klingt so hart, aber ihr Untertitel, den finde ich ganz toll, warum sie will, was er will. Weil uns doch eben Sexualität oder überhaupt Intimität wird festgemacht irgendwie über die Sexualität des Mannes. Ich glaube, weil Jungs und Männern beigebracht wurde, also kuscheln, mach mal lieber nicht, ist ein bisschen schwul. Knutschen wollen, geht gerade noch so, aber wenn, dann ja, dann bumsen. Das ist eine gute, das ist eine männliche Art und Weise, Zuneigung auszudrücken. Und ja, ich glaube, für viele Frauen passt das auch und die finden das super spannend und auch total gut, aber es ist schwierig, eben da seinen eigenen Weg zu finden, weil eben über diese Scham so viel einem eingetrichtert wird, dass man sich selbst kontrolliert. Das passiert also so krass durch außen, dass die Scham aber eigentlich in uns reinsickert und von innen heraus arbeitet.
Und sie ist ja auf eine Art auch ein Schutzmechanismus, ne? Wir wollen uns ja schützen vor gewissen Dingen. Jetzt, wo du so viel Scham reflektiert hast, gibt es trotzdem noch Sachen, für die du dich ganz persönlich schämst?
ich glaube, ganz, ganz viel. Vielleicht ist mir das gar nicht so bewusst, weil ich zum Beispiel über das öffentliche Reden über Scham eben dann doch schon so lange einen Output gefunden habe, der damit arbeitet und das eher wie ein Motor sieht. Was aber ganz schwer ist, weil die Scham macht uns eigentlich stumm und klein und sagt uns eigentlich eher, red mal nicht darüber irgendwie. Mhm. Und ich habe irgendwann mal zum Glück herausgefunden, dass das voll viel bringt. Heißt aber nicht, dass meine Scham irgendwie verloren gegangen ist. Ich bin immer noch in den Situationen, wo ich mich zurückhalte zu sagen, gar kein Bock heute. Und die Situation, die irgendwie ich schon vor 10 Jahren hatte, manchmal immer noch habe, dass ich denke, oh shit, ey, ich wäre wirklich gerne heterosexuell, dann wäre mein Leben doch bestimmt irgendwie leichter. Hm. Und dann denke ich so, oh Maria, nein, ich bin ganz, ganz gerne verwurzelt in der queeren Community. Ich will meine Asexualität nicht weghaben. Die hat mir einen wunderschönen Blick auf Beziehungen und unsere Gesellschaft gegeben, einen Fokus auf Freundschaften, der wunderschön ist und ganz viele andere Dinge noch. Aber ja, es gibt diese Momente, wo ich irgendwie denke, boah, wäre schon leichter, ist schon anstrengend.
Es gibt ja auch, seit ein paar Jahren empfinde ich den als sehr präsent, so den, na, Trend ist das falsche Wort, eine Bewegung, die eigentlich so gegen Scham arbeitet. Das ist Sexpositivität. Also da geht es darum, dass alle Formen von einvernehmlichem Sex oder Sexualität unter Erwachsenen akzeptiert und gefördert werden, dass man da Vorurteile abbauen will. Und ich habe jetzt gelesen, dass du ursprünglich an dieses Buch rangegangen bist oder damit angefangen hast, weil du ein schlechtes Bauchgefühl hattest bei Sexpositivität. Man, das hätte ich jetzt auch wieder gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das ist doch all das, wofür du seit Jahren einstehst. Warum trotzdem so ein Grummeln?
Ja, ganz spannend, ne? Naja, weil ich halt eigentlich die letzten 10 Jahre mich in sexpositiven, feministischen Orten, Räumen begeben habe, wo ich dann immer dachte, hä? Irgendwie, also naja, meine Identität, meine Themen kommen hier nicht so vor, dass nicht so viel Bock haben, findet hier irgendwie nicht statt. Und da dachte ich noch, darüber kann ich hinwegsehen, weil ich, meine Themen müssen nicht überall stattfinden. Aber dann irgendwie gerade hier in Berlin, ne, und ich glaube, viele, die auch nicht in der Großstadt leben, kennen das, da guckt man irgendwie in diese sexpositiven Orte und denkt sich so, hä, echt? Und dann war ich auf Partys und auf Gesprächsrunden und so und Sex wurde so gefeiert als was Positives und das ist auch was Schönes, dieser Charme etwas entgegenzusetzen, aber ich empfand das als nicht ehrlich, weil ich immer schon dachte, Sex ist nicht inhärent positiv. Es passiert bei Partys viel zu oft grenzüberschreitende Dinge, die nicht positiv sind. Sex kann, finde ich, gar nicht positiv sein, weil es eben doch so kompliziert ist, eben egal, wie man sich fühlt in Bezug auf Sex, aber aufzuwachsen und eine eigene Lust zu empfinden. Und ich bin mir sicher, Sexpositivität hat vielen dabei geholfen, überhaupt erstmal weibliche Lust zum Beispiel zu zentrieren, sich auszuprobieren, dem Freund zu sagen, hey, können wir uns für 10 Minuten auch noch mit mir beschäftigen oder ist jetzt vorbei? So, ne? Ich glaube, das hat sehr, sehr viel geholfen und auch mehr über Sextoys zu sprechen und so ist eine ganz, ganz wichtige Bewegung gewesen. Aber genauso tatsächlich wie bei der Body Positivity, der dem Abbau von Scham in Bezug auf Körper und zu sagen, alle Körper sind schön, gab es da auch irgendwann die Bewegung, dass manche Menschen, die eben in diesem Movement ganz, ganz wichtig waren, gesagt haben, müssen Körper eigentlich aus Prinzip positiv sein? Ist nicht unsere Beziehung zu unserem Körper total kompliziert, besonders weil allen Frauen krass Druck gemacht wird, irgendwie unbedingt begehrenswert und schön zu sein? Darf es nicht auch einfach da sein? Darf es nicht einfach neutral sein? Ne? Und diese ganzen Wörter, das sind irgendwie so, da kann man sich irgendwie klein dran aufhalten, ne? Weil ich mich dann auch gefragt habe, warte, bin ich jetzt etwa sexnegativ oder was? Bin ich jetzt sexkritisch? Bin ich jetzt sexneutral? Ist ja auch alles an sich egal. Aber ich finde es total wichtig, sowohl anzuerkennen, boah, Sexpositivität war ganz, ganz wichtig, eine wichtige Bewegung, die irgendwie Themen hervorgebracht hat und auch eine Schamlosigkeit, die ich selber sehr, sehr gerne tabulos ausgedrückt habe. Und dann gleichzeitig aber sich auch zu fragen, ist das jetzt wie so ein neues Imperativ, zu sagen, der Tisch, der ist voll bedeckt, greif zu. Und ich stehe vor diesem Tisch und denke mir so, ich habe nicht so Hunger. Ist das auch okay oder muss ich trotzdem mitspielen oder was mache ich jetzt damit? So, und da scheint es ja schwierig zu navigieren zu sein, wenn das heißt, dass viele Menschen eine Scham haben, in der Sexpositivität als Prüde zu gelten, wenn sie sagen, eigentlich hatte ich seit 6 Monaten nicht und es stört mich auch gar nicht. So.
Ja, oder mir reicht diese eine Stellung und mein einer Heteropartner and that's it, geht mir weg mit euren Toys und den Clubs und überhaupt.
Genau, ja.
Und das heißt, was würdest du dir wünschen? Also auch wenn wir darüber nachdenken, wie wir aufgewachsen sind, wie wir aufgeklärt wurden, wo würdest du unsere Gesellschaft gern hinbringen?
Oh, das klingt so, als würde ich mich da in der Position sehen, das hinzubringen. Ich glaube, deswegen habe ich halt auch ein Buch geschrieben. Ne? Ich möchte ein Gespräch anstoßen, weil ich glaube nicht, dass ich die Wahrheit in der Hand halte. Mhm. Und ich glaube nicht, dass diese Diskussion auch nicht neu ist, zum Beispiel. Die Sex Wars, die Feminist Sex Wars, die gab es damals schon in den 60er, 70ern, die wurden weitergeführt in den 80ern. Und die sind jetzt einfach wieder da, wenn wir bei bestimmten Sachen irgendwie diskutieren. Ist das irgendwie noch positiv oder ist das eigentlich schon negativ für Frauen? Das sind irgendwie Diskussionen, wo ich auch nicht auf einer Seite stehen will von irgendwie Feministinnen, die den Finger erheben und sagen, ah, ihr müsst jetzt aber mal, die Gesellschaft muss jetzt mal folgendermaßen handeln. Das sehe ich nicht so, aber ich mag es Fragen zu stellen, die anscheinend noch irgendwie schwierig sind zu beantworten, obwohl sie doch jede kennt das. Deswegen bin ich so überzeugt davon, dass eigentlich alle, auch wenn zeitweise ein Großteil mal zum Kein-Bock-Club gehört hat, weil sie wissen, wenn sie zum Beispiel Beziehungen führen, sie wissen, wie das ist, mal keinen Bock zu haben und irgendwie dann zu denken, fuck, wenn ich das jetzt sage, was sagt das über mich? Und da möchte ich einfach mal diese Frage stellen, woher kommt das eigentlich? Und ich habe eben viele Antworten darauf gefunden, dass das irgendwie was mit unserer gesellschaftlichen Ordnung zu tun hat, mit der Art, wie wir angeblich zu funktionieren haben.
Ein Schlenker, den du auch im Buch machst, wenn es um all diese Freiheiten geht, die wir uns nehmen oder erkämpft haben oder gerne halten, ist auch diese neuen Beziehungsformen oder zumindest die neuen Namen, die wir dafür haben, die sich ausdrücken in Freundschaft Plus oder Situationships, wo ich auch immer dachte, ja, das ist doch cool, das ist irgendwie mit noch mehr Freiheit verbunden, man muss sich nicht direkt festlegen, kann aber trotzdem schon alles Mögliche miteinander machen. Das siehst du kritisch, warum?
Zum einen erstmal aus so anekdotischer Evidenz, weil ich gemerkt habe, dass meine Freundinnen eher so darüber reden, ja, irgendein Typ hat sich wieder rausgenommen, nur weil er sich die Fingernägel lackiert und sagt, er ist poly, eigentlich total grenzenlos irgendwie sich durch Berlin vögelt oder so. Da dachte ich so, wartet, irgendwie dafür waren diese Wörter doch nicht gemacht, oder? Und genau, in dem Kapitel, wo ich über Freundschaft schreibe, habe ich mir angeguckt, was bedeutet das eigentlich, irgendwie Beziehungen anders zu labeln, wenn es auf einmal um Sex geht, dann den Drang zu haben, das zu formulieren. Zum Beispiel nennen wir es halt Freundschaft plus, wenn Intimität im Spiel ist. Warum eigentlich? Darf das nicht auch eine normale Freundschaft sein? Wie unterscheiden sich überhaupt romantische und platonische Beziehungen? Viele machen das nur über Sex fest. Von wegen, naja, Freundschaften sind, wenn ich nicht knutschen will, wenn ich keine Anziehung empfinde. Hä? Aber haben Freundschaften nicht auch noch einen ganz anderen tollen, großen Wert? Und naja, was heißt das denn, wenn man dann da Sex hat? Und dann dachte ich halt, und ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, aber ich habe ein Unwohlsein damit empfunden, dass ich dachte, hä, krass, vor ein paar Jahren hieß es noch wenigstens Freundschaft plus. Das heißt ja, da gab es eine Freundschaft. Und Studien haben sogar bewiesen, dass Leuten die Freundschaft wichtiger ist als das Plus. Wo man sich dann auch fragt, warum dann überhaupt? Aber naja, gut. Und dann habe ich gedacht, hä, jetzt so seit eben mehreren Jahren spricht man eher von Situationships. Und die bedeuten eine, Leute nennen es noch nicht mal Beziehung, ich nenne es aber Beziehung. Man geht eine Beziehung ein, die aber angeblich ganz casual ist und ganz ohne Regeln und Wünsche und Erwartungen. Und da ist auch Sex involviert und da ist auch Dating involviert, aber nee, bitte keine Erwartungen und bitte keine Beziehung. Da dachte ich, krass, in der Freundschaft steckte wenigstens eine Beziehung, Respekt füreinander drin. Aber in der Situationship, da gibt mir das Wort andere Vibes. Aber ich finde, die Regeln sollten immer gleich denken. Egal, ob du mit jemandem schläfst oder nicht, ob du das eine Freundschaft nennst, ob du es Dating nennst oder was auch immer, sollte ja eigentlich eben das, was ich diesen Fuckboy in Berlin sehen, wo ich sehe, dass er das zum Beispiel nicht macht, einen respektvollen Umgang miteinander und nicht zu sagen, ah, ich ziehe mir irgendein Wort an und dann ziehe ich mal los und mache eigentlich ganz individuell mein Ding. Und das finde ich ein bisschen schade, dass ja Dating sich doch ganz viel irgendwie definiert über den eigenen Wunsch so und nicht über, man geht da eine Beziehung zu jemandem ein und ab dem Zeitpunkt muss man doch irgendwie dafür sorgen, dass beide damit irgendwie so fein sind.
Hast du auch den Eindruck, dass all diese Themen, Geschlecht, Sexualität, wie wir lieben, immer stärker politisiert werden? Weil als ich mich jetzt vorbereitet habe auf unser Gespräch heute, habe ich überlegt, allein die Zeit, seit wir uns kennen, seit wir zum Beispiel bei Funk arbeiten, das sind jetzt wenn man runde 10 Jahre, was es da für hitzige Debatten gab über die Ehe für alle, die Abtreibungsparagraphen, das damals noch transsexuellen Gesetz, jetzt Selbstbestimmungsgesetz, oder auch über Gendersprache, die Regenbogenflagge. War das schon immer so und das sind einfach die Beispielthemen der letzten 10 Jahre oder hat das zugenommen?
Das hat auf jeden Fall zugenommen. Überhaupt, dass die Politik mehr über queere Menschen spricht und streitet, hat ja definitiv zugenommen. Das hat eben zum einen zu so Reformen geführt, die ein Großteil der Trans-Community befürwortet, die Reformen des TSG zu einem Selbstbestimmungsgesetz. Aber das hat eben auch eine dolle Gegenwehr, ne? Dass sehr viele queere Menschen in Deutschland auch Angst haben vor irgendwie einer Zukunft. In den USA wurde das ja schon diskutiert, dass darüber gesprochen wird, die Ehe für alle wieder rückgängig zu machen. Und dass das am Gerichtshof
diskutiert wird. Ja, oder das Recht auf Abtreibung. Ne? Ja, das ist nach 49 Jahren wurde das landesweite Recht für Abtreibung wieder rückgängig gemacht. Und das ist etwas, also ich glaube, wenn du und ich vor 5 Jahren gesprochen hätten, dann hätten wir uns das doch niemals vorstellen können, dass es diese Art von Rückschritten wieder geben würde, oder?
Ja, und das Abtreibungsgesetz war auch zum Beispiel das erste Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe, ach so, sowas kann wieder verändert werden. Das ist keine Bewegung Richtung Frauen dürfen mit ihren Körpern machen, was sie wollen. Das ist dann exponentiell steigend. Nee. Das ist ein Aushandlungsprozess, der je nach Regierung neu diskutiert werden kann. Nicht komplett eben, Trump kann zum Beispiel nicht einfach alleine entscheiden, ob die Ehe für alle abgeschafft wird oder so. Aber eben doch auch Dinge anstoßen und ebenso können es eben, ja, Gerichtshöfe auch Dinge entscheiden, die dann doch, ja, eine große Veränderung und dann ja auch zum Vorbild werden kann, zum Rest der Welt.
Ja, oder wenn du sagst, auch eine neue Regierung kann da Sachen ändern. Jetzt haben wir ja ein neues Bundestagspräsidium, dem sitzt Frau Klöckner von der CDU vor. Und da, weil ich gerade überlegt habe, was sind so deutsche Beispiele? Da gab es ja jetzt im Frühjahr rund um den CSD ihre Vorgabe, dass nicht mehr die Regenbogenflagge über den Bundestag wehen soll an diesem Tag und dass auch zum allerersten Mal nicht die queere Gruppe von Mitarbeitenden im Bundestag als erkennbare Gruppe beim CSD mitlaufen darf. Was sagt diese Entwicklung aus über die politische Lage in Deutschland und was erwartest du da in den kommenden Jahren noch?
Ich glaube, erstmal wird es schlimmer werden. Ich weiß nicht, was danach passiert, aber natürlich macht das einen Unterschied und es ist auch kein Zufall, dass zum Beispiel auch so ein Satz von Friedrich Merz, ne, dann viral geht, dass er sagt, wir sind doch kein Zirkuszelt. Und dabei, also ich glaube, die wenigsten wissen, was er davor und danach gesagt hat. Und die wenigsten haben auch die Chance, ihn persönlich zu sagen, ah, Entschuldigung, Herr Merz, wie meinten Sie das denn ganz genau? Und ich finde auch, unser Kanzler hat auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass eben nicht solche Sätze entstehen, die vielleicht für manche Menschen aus dem Kontext gerissen wurden, für andere Menschen wirklich ein fatales Zeichen sind. So, ne? Wo sich ja auch wiederum viele andere, auch zum Beispiel Landesregierungen oder so, dann dagegen gewehrt haben, gesagt haben, doch, bei uns weht die Regenbogenfahne jetzt umso doller oder so. Oder auch Ämter in Berlin zum Beispiel dann sich dagegen gestellt haben. Aber ja, zuerst bedeutet das, dass jetzt gerade zum Beispiel anhand von ja wirklich auch Minderheiten, also zum Beispiel diese Gegenbewegung und dieses Erkämpfen gegen die Rechte von Transpersonen und dass da zum Beispiel auf Seiten der AfD über queere Menschen geredet wird, als wäre das die Allgemeinheit. Als würden zum Beispiel, also die, ne, das weiß man zum Beispiel auch bei der Trump-Regierung ist das genauso, der Prozentsatz, wie oft über Transpersonen gesprochen wird im Vergleich zu wie viele es gibt oder wie viel da auch wirklich dann in Bewegung gesetzt wird, zeigt, dass das instrumentalisiert wird, um die eigene Position irgendwie zu zeigen. Und ich glaube, das bedeutet, dass PolitikerInnen zum Beispiel das Aushandeln von queeren Themen nutzen, um eigentlich damit irgendwelche Wahlversprechen zu machen oder sich zu positionieren in einem Wahlkampf und zu zeigen, entweder für ein konservatives Publikum, hey Leute, wir wollen, dass Sachen so bleiben, wie sie sind. Wir wollen, dass die Familie gestärkt wird oder so. Und dabei hat einer auch christlichen Familie nie jemand was weggenommen, nur weil auch irgendwie 2 Männer heiraten und adoptieren dürfen oder so. Ne? Aber mir scheint, dass da dann doch auch zum Beispiel, wenn wir uns eben die Trans-Community nehmen, auf dem Rücken von Menschen dann doch Wahlkampf gemacht wird.
Mich erinnert das, was du gerade beschreibst, an ein Zitat von Roger Willemsen. Der hat mal gesagt, der schönere Begriff für Demokratie wäre Schutz der Minderheit unter dem Protektorat der Mehrheit. Und ich habe das Gefühl, das, was du gerade beschreibst, gerade diese Entwicklung in den USA, die sind ja genau das Gegenteil davon, dass die Minderheiten eben nicht mehr geschützt, sondern immer weiter an den Rand gedrängt werden. Es geht nur noch um die vermeintliche Mehrheit und was die will, als hätte die auch einen geschlossenen Willen.
Ja, stimmt.
Wie kommen wir da dagegen an? Vor allem, jetzt werfe ich viele Sachen hier noch in den Topf, aber einen Begriff, den ich auch von dir gelernt habe, wenn es in deinem Buch, wenn es um die feministische Bewegung geht, die ja eigentlich genau das, diese Minderheiten schützen und darüber aufklären will, ist dissoziativer Feminismus. Mhm. Dass wir gerade in einer neuen Phase des Feminismus sind, das betrifft vor allem Frauen wie uns, junge, weiße, politisierte Feministin. Was hat es damit auf sich?
Der dissoziative Feminismus ist der, in dem man dissoziiert. Das ist eigentlich ein Begriff, der irgendwie aus der Psychologie kommt. Der bedeutet aber, dass wir Feministinnen, die jetzt irgendwie dann doch schon eine Weile politisiert sind und sich den ganzen Schabernack hier angucken und dann besonders eben zum Beispiel so ein Gewinn wie von eben vom Präsident Trump sehen und eben auch welche Gesetze er umsetzt und was da alles passiert. Und ab dem Zeitpunkt, wo er jetzt wiedergewählt wurde, wurde deutlich, dass gerade in der vierten Welle, das ist eben der Feminismus, der jetzt gerade auch besonders im Internet stattfindet, auf einmal Feministinnen müde sind. Bocklos nenne ich das und sagen, ey sorry, wenn das sogar passiert, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man muss über das Einmaleins wieder diskutieren, da steige ich jetzt aus. Und klar, mein Wunsch wäre natürlich, nicht auszusteigen. Und ja, wenn ich ganz ehrlich bin, betrifft mich das selber auch. Wenn ich andere Leute schütteln wollen würde und sagen würde, nein, dissoziiert bitte nicht. Bitte irgendwie. Besonders auch, ich habe das Gefühl, dass dissoziativer Feminismus auch einhergeht mit so einem Humor auch. Also über Dinge eher zu lachen und satirisch oder auch wütend und mal mit einer verbalen Schelle, aber eigentlich zynisch zu werden. Zynisch sein ist eine Form von Selbstschutz, sicherlich, so wie Humor auch. Und den brauchen wir ganz, ganz sicher in diesen Zeiten. Aber ja, der bewirkt, glaube ich, nichts. Also sich humorvoll über etwas zu stellen, bedeutet auch, und das dürfen wir auch, einfach zu unseren Freundinnen gucken und irgendwie über den gleichen Männer-Loll-Humor lachen, aber sind wir dann wirklich hingegangen und haben Fragen gestellt? Menschen, die noch überzeugt werden können von Basic-Menschenrechten, haben wir versucht, die noch an der Demokratie am Ball zu halten? Oder haben wir einfach nur dissoziiert gelacht? Und eigentlich uns eben mit unseresgleichen zusammengefunden. Und ich habe darauf keine abschließende Antwort, weil ich werde auch müde. Ich habe auch harte Sprache eingetauscht in so ein bisschen sanftere Sachen, weil ich das Gefühl habe heutzutage, wenn ich mich hinstelle und sage, ich bin Journalistin, aber ich bin auch Hardcore-Feministin, dass es dann schwer werden könnte für mich. Und ich weiß gar nicht genau, woher ich das habe, aber ich nehme das aus so einer Debatte öffentlich wahr, dass ja, es irgendwie schwierig ist, aktuell mit Dingen rüberzukommen, die für Menschen dann, oh nein, radikal wirken könnten oder so. Ne? Und merke da selber, ich habe da Schwierigkeiten. Aber klar, eigentlich möchte ich sagen, nee Leute, lass nicht abschalten. Nee.
Aber ich finde es total interessant, dass du das gerade so formulierst, weil ich habe das wirklich hier auf meinem Zettel stehen. Ich habe mir aufgeschrieben, Kein Bock-Club ist eindeutig ein feministisches Buch, aber es ist nicht so ein kämpferisches Pamphlet, sondern eher sanft erkundend. Also wir haben wirklich die gleichen Wörter im Kopf, oder das hast du mir auch vermittelt. Ich finde es auch gut, weil das hat, ich glaube, es ist wirklich kein Buch nur für Menschen, die jetzt das Gefühl haben, oh, ich habe keinen Bock auf Sex, sondern ich habe auch noch mal so viel gelernt und so viel über meine eigene Aufklärung nachgedacht. Und ich habe auch viel darüber nachgedacht im Zuge von diesen feministischen Wellen, die du beschreibst, wie schwierig es ist, wenn man so differenziert sich ausdrücken und alle mit einbeziehen will und auch alle Perspektiven, also ausdrücken, dass man die alle sieht und versteht. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn man überhaupt von einer feministischen Blase sprechen will, aber dass in dieser Community sich auch sehr viel scharf gegenseitig kritisiert wird und dass sie dadurch schwächer wird, während die Leute, die genau dagegen arbeiten, gegen den Schutz dieser Minderheiten oder die Rechte dieser Minderheiten und so weiter und gegen Gleichstellung, die arbeiten sehr geschlossen, die gehen sehr geschlossen vor, die zerfleischen sich nicht so intern. Also siehst du das auch so und was müsste passieren, damit das besser wird?
Ja, apropos
Community.
Sanftheit, jetzt werde ich wieder antworten mit ja, aber auch nein. Aber es ist so, zum einen stimme ich dir zu, weil ich krieg's ja mit, wie da Leute zerfleischt werden, wie irgendwie zum Beispiel, und sie war gerade erst bei dir zu Gast, Caro Wahl, die Autorin, offline geht, weil sie das Gefühl hat, das ist nicht mehr ihr Raum jetzt gerade. Und ab dem Zeitpunkt, wo Kritik, auch berechtigte Kritik oder Meinungsäußerung zu eben einer Hasswelle werden, die auch noch von Algorithmen befürwortet wird, also fast gar nicht aufzuhalten ist, weil aus jedem kleinen Stoß ganz schnell irgendwie was Größeres wird. Aber dahinter sitzen ja echte Menschen, die dann Morddrohungen verfassen, einfach nur, weil ein paar Leute gesagt haben, ihre Bücher feiere ich nicht so oder so. Ne? Das heißt, jetzt kommt das Nein. Ich finde sehr stark, dass zum Beispiel in einer feministischen Internetkultur Kritik und auch ein sensibler Blick auf Dinge, die von eben einer feministischen Zielgruppe konsumiert, gelesen, angesehen werden, dass sich da mit Inhalten beschäftigt wird und die auch kritisiert wird, das sehe ich auch als großes Geschenk, auch als Kompliment zu sagen. Ich gucke mir das genau an, ich habe dazu eine Meinung, weil ich glaube, dass ganz viele gar nicht erst, wenn Friedrich Merz irgendeinen Satz raushaut, dann irgendwie eine detaillierte Analyse davon veröffentlichen würden oder so. Ne? Und wenn ich selber, ich bin ganz aktiv oder gucke mir ganz viele TikToks auch an und steige dann so ganz tief in irgendwelche Filterblasen ab, merke da, dass Menschen, die sonst zum Beispiel selten was veröffentlichen und dann auf einmal zu irgendeiner Debatte schon, sehe ich das auch als eine totale so Appreciation für ein Thema. Deswegen würde ich sagen, ja, manchmal wird auch nicht so ganz unterschieden zwischen, ist das dann, oh, die Feministinnen hassen voll viel oder ist das ganz viele feministische ZuschauerInnen haben eine Sensibilität, können ihre Kritik sehr gut in Worte fassen. Aber ja, wo ziehen wir dann eine rote Linie? Und ich sehe das selber total, dass es zu manchen Sachen da so eine aufgebauschte Kritik gibt. Und ich denke, ey, am Ende lachen die auf der anderen Seite dann am lautesten.
Ja, ja.
Besonders, wenn Leute sich dann löschen oder wenn sie ihre Websites runternehmen, wenn sie nicht mehr posten auf Social Media. Und das passiert. Ich weiß selber, wie sich das anfühlt, wenn dann eine Hasswelle kommt, die sicherlich keine Kritik mehr ist und man eigentlich verschwinden möchte.
Ja. Lass uns genau an dem Punkt, bevor wir uns da weiter reinstrudeln, einmal den Gang wechseln. Weil es gibt ja bei Deutschland 3000 auch fast immer Entweder-Oder-Fragen. Und ich habe auch welche für dich dabei.
Freue ich mich oder habe ich Angst? Ich weiß es noch nicht so genau.
Ja, das kannst du jetzt schon. Einen Let's Joker go. Hast du. Heiraten, dafür oder dagegen?
Dafür.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Frühaufsteherin auf jeden Fall. Wenn die Sonne untergeht und wir nehmen jetzt gerade auf, ich habe das Gefühl, jetzt ist fast Winteranfang. Naja, wir haben Herbst, ne? Aber so jetzt im Herbst wird die Sonne immer, immer früher untergehen und für mich ist dann der Tag vorbei. Ich bin ein Morgenmensch.
Okay, also aber gehst du dann auch mit Sonnenaufgang, stehst du auf oder wann klingelt dein Wecker?
Nee. Ich stehe ohne Wecker auf, weil ich meistens das Glück habe in meinem Beruf, dass ich nie einen Termin habe vor 9 oder so. Und das heißt, ich stehe meistens so um 7 Uhr, 7.30 Uhr auf und starte meinen Tag ganz entspannt.
Okay, wenn da dein innerer Wecker funktioniert um diese Uhrzeit, dann brauchst du auch keinen. Ja. Wo fühlst du dich wohler, in deiner Wohnung oder außerhalb?
Ist das schon der Joker? Eieiei. Ich glaube eher außerhalb. Ja, doch, ich sag außerhalb. Ich bin ganz extrovertiert und ich kann ganz toll meine Batterien mit Menschen in der Öffentlichkeit aufladen. Also so unter Menschen zu sein, an Orten, die mich inspirieren, wo irgendwie Kunst oder Kultur stattfindet, wo meine Liebsten stattfinden. Da bin ich eigentlich immer gerne.
Einen Tag durch New York City streifen, lieber mit Mary-Kate Olsen oder Ashley Olsen?
Eva, ich könnte mich doch nicht entscheiden. Erstens, weil sie waren meine absoluten Lieblinge. Mein ganzes Jugendzimmer hing voll mit Postern von den beiden. Ich kann sie immer noch nicht unterscheiden. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ja, deswegen sage ich beide. Würde ich aber wirklich gerne machen. Aber ich muss den Joker ziehen.
Dann ist das aber dein Joker. Ja, okay. Welchen Knopf hättest du lieber für dein Leben? Einen Pauseknopf oder einen Zurückspulknopf?
Ein Pauseknopf. Oh, mein Gehirn ist so laut. Und eben gerade erst, bevor ich zu der Aufzeichnung mit dir gekommen bin, war ich bei der Akupunktur. Und da lässt man sich Nadeln in den Körper ballern, sogar in den Kopf und in die Hände. Das ist ja verrückt. Und dann soll man 20 Minuten einfach mal kurz liegen. Und ich kann nicht entspannen.
Das ist 20 ja ein Pauseknopf.
Minuten Stille. Ja, das ist ein Pauseknopf und ich hasse ihn. Aber ich glaube, ich bräuchte ihn öfter.
Was ist mit dir passiert in den 20 Minuten vorhin?
Also eben gerade habe ich mir da einen Podcast angehört und auf Play gedrückt, einfach nur, um irgendwie da Stille zu haben. Kommt drauf an, wo es mich findet, zu was für einer Tageszeit. Aber manchmal merke ich da einfach, ich will irgendwie kurz mal Ruhe im Kopf haben und merke, da sind 3 Tabs gleichzeitig offen und die wollen irgendwas. Und ja.
Bücher eher nach Autorin sortieren oder nach Farbe?
Immer nach Farbe und meine Wäsche auch.
Ja. Was?
Ja, es ist so komisch.
Deine Wäsche im Schrank oder auch wenn sie
auf dem Wäscheständer? Also wenn sie auf,
Wirklich?
Ja, das ist ganz komisch. Meine Wohnung ist wirklich ganz oft chaotisch. Wirklich. Ich bin wirklich kein ordentlicher oder auch sonderlich sauberer Mensch. Es ist auch nicht eklig, aber es ist schon einfach, ich bin kein ordentlicher Mensch. Aber meine Bücher und meine Wäsche auf dem Wäscheständer sind immer nach Farben sortiert. Ja, das gibt mir irgendwie was. Naja.
Die Bücher, ich habe das ja noch nie verstanden.
Ganz unsympathisch. Ich drehe sie sogar manchmal um, weil ich das schön finde, wenn die beige sind. Dann, eieiei, das ist peinlich.
Okay, da unterscheiden wir uns wirklich sehr. Ich bin so alphabetisch und dann noch nach Sachbuch und nach Fiktional, aber nach Farbe würde mich
Das klingt deutlich intelligenter und auch netter irgendwie.
Ich weiß nicht, ob netter, ich finde, es sagt wirklich...
Aber intelligenter
also
schon.
Es sagt sehr viel über eine Persönlichkeit aus, wenn ihr das so regenbogenmäßig, aber ich weiß nicht, was es aussagt, aber ist es ein Harmoniebedürfnis? Es ist das Gleiche, wie Leute, die in eine Sneak Preview gehen, habe ich auch nie verstanden.
Ist 15 also, Jahre her, fand ich früher ganz toll, mittlerweile auch nicht mehr, weil ich mir denke, Zeitverschwendung, wenn das dann ein blöder Film ist und ich traue mich nicht rauszugehen.
Genau. Vielleicht ist das Problem, dass wir zu alt sind und jetzt über Zeitverschwendung nachdenken. Dass man Zeit verschwendet.
Nee, zu alt fühle ich eigentlich nie im Leben, aber vielleicht zu busy. Also ich gehe sehr pragmatisch mit meiner Zeit um, weil ich doch sehr, sehr, mein Terminkalender ist immer sehr voll. Ja.
Oh Gott, jetzt hänge ich. Ich werde noch länger darüber nachdenken, was es aussagt über jemanden, wenn er seine Bücher nach Farbe sortiert.
Aber viele sortieren ihre Bücher nach Farbe. Vielleicht kannst du einen kleinen Kommentaraufruf machen. Leute sollen Analyse der Situation.
Wirklich.
Ich will auch gerne so küchenpsychologisch verstehen, was steckt dahinter.
Was gibt euch das? Büchersortierungen. Vielleicht können wir auch Mona Amesian irgendwie ins Boot holen. Vom Literaturpodcast vom WDR.
Die hat gerade erst neu sortiert, habe ich gesehen.
Apropos Bücher sortieren. Ich habe nämlich noch eine Frage von meinem letzten Gast. Das war Sascha. Und Sascha war gerade auf der Suche nach einem neuen Buch. Folgendes. Er fragt...
Also, ich hätte gerne einen Tipp für ein Buch. Ich habe schon lange keinen guten Tipp mehr bekommen und deshalb würde ich mich freuen.
Was ist dein Lieblingsbuch, das er vielleicht mal lesen sollte?
Oh Gott, das ist ja schlimm, sich für eins zu entscheiden.
Vielleicht jetzt, wo du weißt, dass es Sascha ist, welches Buch würdest du ihm ans Herz legen?
Lobo oder wer?
Sascha, der Musiker.
Ach so, okay.
I feel lonely. Lolo, der hat auch unsere Jugend geprägt mit seinen Songs.
Ja, stimmt. Oh Mann, was würde ich ihm denn für ein Buch empfehlen? Das ist ja ganz schwer. Also ich finde, an einen Musiker, der schreibt ja viel über Liebe auch. Das ist ja fast, Liebe ist ja der Motor, ne? Und wenn der Sascha noch nicht All About Love von Bell Hooks gelesen hat, dann wird's ja Zeit, weil Bell Hooks hat mich total inspiriert, über den Tellerrand, über meinen Tellerrand auch hinauszuschauen, wenn es um Liebe und Beziehungen geht und Beziehungen auch ganz groß fasst, eben nicht nur die romantische, sondern dabei Freundschaften und Familie und sogar Solidarität und die Liebe zu unserem Planeten zum Beispiel mit einschließt. Und da würde ich doch diesen Banger empfehlen.
Sehr gut, gebe ich direkt weiter. Worauf könntest du eher verzichten? Das ganze Geld, das du in diesem Jahr verdient hast oder die ganzen Erinnerungen, die du gesammelt hast?
Oh, wie schön. Oh, das ist ja gar nicht so einfach. Könnte ich auf das Geld verzichten? Ich überlege gerade so ganz pragmatisch und rechne kurz und durch, was das bedeutet hätte. Wie doll wäre ich dann in meine Ersparnisse reingegangen? Boah, hätte das noch geklappt? Vielleicht schon, weil Mama und Papa will ich wirklich nicht mehr fragen als 32-Jährige. Und ich hatte ein ganz, ganz tolles Jahr und war zum Beispiel, apropos Hobbys, nochmal groß surfen vor einem Monat. Das war ganz großartig. Und darauf würde ich wirklich nicht verzichten wollen. Auch die Erinnerung daran, ein erstes Sachbuch zu schreiben und sowohl zu lachen als auch zu weinen bei manchen Seiten. Ich würde auf das Geld verzichten, ja.
Das freut mich voll für dich. Das ist Danke. So, weil viele Leute sagen ja auch, ein Buch schreiben, das ist so ein Häutungsprozess oder so richtig, das so Angst vor der weißen Seite und man muss so arbeiten. Aber du klingst gerade noch so richtig erfüllt von all den Erkenntnissen, die du da zu Papier gebracht hast. Das finde ich richtig schön.
Danke, da fand ich auch. Es hat mich schon auch gestresst und auch mal zeitweise durch den Stress ins Krankenhaus gebracht. Aber die meiste Zeit ging es mir richtig gut dabei und ich hatte ganz viel Spaß daran, ja.
Aber dann hoffe ich, dass es jetzt allen anderen auch so geht. Also ich bin vor allem dankbar, was du am Anfang beschrieben hast, dass du dich entschlossen hast, das alles so zu teilen und so ein persönliches Thema so öffentlich zu machen. Ich glaube auch, es gibt diese Lücke und dass es das braucht. Und ich hoffe, dass du also du hast am Anfang gesagt, es mutig sein wird belohnt. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist in diesem Fall auch so, Maria. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und bin ganz gespannt, zu was das alles führt und hoffe, dass es zu so einem offenen Diskurs über all diese Themen führt.
Ich hoffe doch auch, aber ich bin mir da auch ganz sicher, dass das der Fall sein wird. Dankeschön.
Das war eine gute Stunde mit Maria Popoff. Jetzt gleich ganz am Ende der Folge gibt's auch noch die Frage, die Maria mir für meine nächste Gästin mitgegeben hat. Aber vorher noch der Hinweis, wenn ihr tiefer in das Thema Asexualität eintauchen wollt, dann ist ihr neues Buch Kein Bockclub bestimmt was für euch. Und wenn euch generell so feministische Sichtweisen auf Sexualität und Geschlecht interessieren und auch deren Verhältnis zur Politik, dann kann ich zum Beispiel die Deutschland 3000 Folge mit der Autorin Margarete Stukowski empfehlen oder auch die mit der Transaktivistin Phoenix Kühnert. Von beiden habe ich damals unheimlich viel gelernt. Oh, und nicht zu vergessen, unsere Porno-Folge mit Gilles Lepic. Also, ich packe euch die einfach alle mal in die Shownotes. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch den Podcast jetzt hier direkt in der App beziehungsweise stellt die Benachrichtigung ein. Dann slide ich in 2 Wochen direkt wieder in euren Feed mit der nächsten Folge. Denn jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue gute Stunde. Und wie immer gibt's auch noch einen Podcast-Tipp für euch aus dem ARD-Kosmos. Eat, Read, Sleep heißt der NDR-Bücher-Podcast. Und vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört. Entweder hier, als ich darauf hingewiesen habe, oder in eurer App, oder weil die Hosts inzwischen mit ihren Live-Shows durch ganz Deutschland touren, denn die Eat, Read, Sleep-Community ist riesig. Jan, Daniel und Katharina schwärmen in jeder Folge von ihren aktuellen Lieblingsbüchern, streiten über Bestseller, stellen die All-Time-Favorites der Community vor und betteln sich im Literaturquiz. Da könnt ihr dann auch mitraten. Den Bücherpodcast Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich auch hier in den Shownotes. Viel Spaß beim Reinhören und dann hoffentlich bis in 2 Wochen wieder. Ich freue mich. Macht's gut. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat. Und hast du noch eine Frage zum Abschluss für meinen nächsten Gast?
Deinen nächsten Gast könntest du ja fragen, auf was hast du im Leben so richtig Bock?
Ah, das finde ich sehr, sehr schön. Das nehme ich mit, danke.
Kann jede Abbiegung nehmen. Kann sowohl ja, wirklich, neue Hobbys nehmen, als auch.
Das ist
auch
das Tolle an diesen Fragen. Danke. Schön. Es ist danke, immer so eine kleine Wundertüte dann in den Interviews.
Ganz sweet. Danke dir.